auf der Bühne zu sein. Geil.
Jeder wird in Berlin eine Party finden, die ihn glücklich macht.
Das ist halt mal auch eine Orgie mit 100 Personen.
Kann sich dann quasi von dieser Fuckmaschine penetrieren lassen.
May all guests be with you.
Auch vielleicht geil zu sein und schräg und pervers und sowas. Ne?
Ich denke immer wieder so, hey, jetzt haben wir doch alles durch.
Hi und herzlich willkommen zurück zur 6. Folge des Weiß-Podcasts Sex in Berlin. Ich bin Nike und ich freue mich sehr, heute einen Ausflug in die Welt des Pornos mit euch zu unternehmen. Der erste Sexfilm, den ich gesehen habe, war Liebesgrüße aus der Lederhose. Ich war vielleicht 12, allein zu Hause und wusste erstmal nicht viel mit dem leicht kitschigen Alpenfilm-Setting anzufangen, bis eine blonde Kellnerin begann, sich nach Feierabend mit einer Kerze mitten im Gastraum zu befriedigen. Es macht ihr viel Spaß, sie wird heiß, dass sogar am Ende die Kerze brennt. Dazu hört man bayerisches Zitterspiel, dann war der Film zu Ende und ich blieb etwas erstaunt sitzen. Noch lange danach bin ich manchmal rot geworden, wenn jemand eine Kerze in der Hand hatte. Ansonsten hat mich das Ganze eher etwas ratlos zurückgelassen. Vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn ich damals schon die Filme von Paulita Pappel hätte sehen können. Paulita ist Darstellerin, Regisseurin, erfolgreiche Produzentin. Seit letztem Jahr auch Autorin. Sie hat den Bestseller Porno positiv geschrieben. Außerdem kuratiert sie das Pornfilmfestival Berlin und mit ihrer Firma Hardwerk verfilmt sie große Gangbang-Fantasien. Viele Gründe also, mit ihr über das Thema Porno, wie er produziert wird, was das mit Feminismus und gutem Sex zu tun hat, zu sprechen. Aber Paulita Pappel ist nicht meine einzige Gesprächspartnerin. Charis Uster von der ethischen Porno-Website Cheeks erzählt uns, wie man vom Bachelor in Politikwissenschaften über den Master in Filmkunst zu Porno kommt und wie so ein Arbeitsalltag aussieht, bei dem man ca. 1500 Pornos pro Jahr ansieht und kuratiert. Cheeks ist auch mehr als nur Porno. Sie sind eine sexpositive Community, die versucht, inspirierende und ästhetische Inhalte zu kuratieren. Mit einem verantwortungsvollen Ansatz bietet Cheeks einen sicheren Raum für sinnliche Fantasien und den Konsum von fair produzierten Inhalten mit volljährigen PerformerInnen. Aber wo geht's hin mit der Pornoindustrie? Überall im Netz taucht dazu das Thema KI auf. Ist das die Zukunft des Porns? Darüber spreche ich mit Pierre Poré, der eine der erfolgreichsten KI-Pornoseiten der Welt betreibt. Auf pornworks.ai kann man sich nach individuellen Wünschen KI-Pornobilder generieren lassen. Die Website wirbt auf ihrer Startseite mit perfekten, normschönen Körpern von eher sehr jung aussehenden Mädchen. Kann das Teil der sexpositiven Bewegung sein? Oder ist KI-Porn und die Körper, die man dort sieht, die patriarchale Vorstellung der Zukunft? Doch kommen wir erstmal zu Paulita Pappel. Hallo Paulita, schön, dass du da bist, dass wir heute miteinander sprechen.
Hallo, ich freue mich.
Paulita, von der Darstellerin zur Produzentin, zur Regisseurin, zur Autorin, Intimacy-Koordinatorin. Wie kam es zu all diesen Lieblingsrollen oder diesen verschiedenen Rollen, die du schon alle eingenommen hast? Und wie kommt es dazu, was du heute tust?
Ja, ich fühle mich, ehrlich gesagt, also wenn du das jetzt so auflistest, denke ich mir so, wow, ich fühle mich so dankbar dafür, dass ich das alles machen kann. Ehrlich, das ist immer inhaltlich schon etwas, wohinter ich stehe. Und dafür eben bin ich dankbar, dass ich was machen kann, wo ich hundertprozentig sagen kann, so ich glaube daran, an was ich mache. Und ich tue mein Bestes, um das so gut zu machen wie möglich. Meine persönliche Geschichte, kurz erzählt, läuft so. Ich war als Jugendliche schon sehr neugierig, also sexuell neugierig. Ich war ja nicht monogam und auch nicht heterosexuell. Hatte aber keine richtigen Worte, um das alles aufzufassen, wer ich bin oder überhaupt zu verstehen, wer ich bin. Und aber da ich, ich sage jetzt mal altmodisch feministisch aufgewachsen bin, dachte ich, alles, was mit Sexarbeit, damals kannte ich das Wort auch Sexarbeit nicht, zu tun hat, also Prostitution, Pornografie, dachte ich, sind Werkzeug des Patriarchats, um Frauen auszubeuten und was ganz Schlimmes. Und ich habe mich sogar bis aufs Blut gestritten mit Freundinnen und habe gesagt, nein, niemals im Leben würde eine Frau freiwillig ihren Körper verkaufen. Also solche Dogmen, solche Vorurteile hatte ich in meinem Kopf. Und weil ich aber in Spanien aufgewachsen bin, was ein zum Teil sehr konservatives Land ist, und ich musste da ausbrechen, bin ich natürlich nach Berlin gekommen, Berlin, die Stadt, wo alle, die irgendwie nicht normativ leben wollen oder können, sich am Ende zusammenfinden und feiern. Und ich habe hier das große Glück gehabt, ich habe hier studiert, habe das große Glück gehabt, queer-feministischen, sexpositiven Menschen, Filmemacherinnen, Filmschaffende kennenzulernen, die eben Pornografie als Teil ihrer feministischen Praxis genutzt haben. Und für mich war halt das Aha-Moment, dass ich verstanden habe, okay, Pornografie ist jetzt nicht an sich irgendwie sexistisch oder patriarchal. Es gibt natürlich patriarchale Strukturen in der Pornindustrie, genauso wie in jede andere Industrie, gerade in der Filmindustrie. Aber Pornografie kann eben eine Art sein, unsere Sexualität uns zurückzuerobern. Es kann eine künstlerische Auseinandersetzung sein mit eben solchen Machtstrukturen. Und letztendlich habe ich gesagt, okay, ich kann Feministin bleiben und Pornos drehen. Cool. Und habe so angefangen, mich beworben als Darstellerin bei einer schwedischen Filmemacherin, Marit Östberg, und habe eben mein allererster Porno gedreht. Und von dem Moment war ich überzeugt, okay, alles klar, das ist es, was ich machen will.
Und wie ist dann so der Schritt, wenn man sich quasi eine Bewerbung schreibt und die abschickt, dass man dann als Darstellerin sich das erste Mal einbringt?
Ja, ich glaube, das ist ein Prozess, oder für mich war das ein Prozess, wo ich einfach verstanden habe, dass diese Idee, die eben auch ich tief verinnerlicht hatte, von wegen Pornografie ist sexistisch, das ist frauenverachtend. Letztendlich steckt dahinter nur die Idee, dass Frauen innerhalb eines sexuellen Kontexts immer Opfer sind. Und, beziehungsweise potenzielle Opfer. Und wir verbieten oder verleugnen einfach, dass Frauen, und letztendlich damit auch einfach jeder Mensch die Fähigkeit hat, eine selbstbestimmte Sexualität auszuleben. Wo dieser Mensch einfach für sich sprechen kann, für sich erforschen kann, ihre Sexualität entwickeln kann und sagen kann, darauf habe ich Bock, darauf habe ich keinen Bock und darauf habe ich vielleicht heute Bock und morgen wieder nicht. So. Und was dahinter steht, ist auch Angst. Und für mich war es ein extrem befreiendes und ermächtigendes Prozess, einfach zu merken, was ist denn Pornografie? Ist ja nichts anderes als ein Unterhaltungsprodukt, wo nackte Körper und explizite Sexualität gezeigt werden. Erstmal, warum sollte das, also Nacktheit, nackte Körper und eine explizite Darstellung von Sexualität, warum sollte das frauenverachtend sein? Nur wenn man denkt, Sex ist gefährlich für Frauen.
Genau, und schmutzig und eigentlich grundsätzlich verboten quasi.
Genau, und eigentlich etwas, was Männer wollen und Frauen geben. Oder, weißt du, das ist ein total zutiefst sexistisches Bild von Sexualität, was da vermittelt wird, wenn wir sagen, Porno ist sexistisch. Sich davon zu befreien und zu sagen, hey, kein Sexakt ist an sich Frauen verachten. Weil Sexakte können nicht ein Mensch verachten, sondern nur Menschen können andere Menschen verachten. Und wenn wir uns davon befreien und sagen, hey, wir haben was ist die Beziehung zu meinem Körper? Wie fühlt sich das an? Wo habe ich vielleicht das gelernt? Wo komme ich das her? Und kann ich vielleicht das anders machen? Aber wie werde ich über meine eigene Sexualität mächtig einfach? Und wie werde ich selbstbestimmt? Das ist eine sehr schöne Sache, die ich jedem Menschen, egal welches Geschlecht, wünsche und die für mich durch die Arbeit an der Pornografie stattgefunden hat. Und ich glaube, ich sage jetzt nicht, dass jeder Mensch Pornos machen muss, um zu ihrer Sexualität zu finden. Aber ich sage schon, dass Pornografie auch helfen kann. Nicht das zu machen, sondern es auch zu schauen, kann helfen, die eigene Sexualität zu entdecken. Wenn man das eben auf eine gesunde Art und Weise macht, auf eine bewusste Art und Weise macht und vor allem ohne Scham und ohne Angst.
Was ist denn so eine gesunde Art? Also einmal, ich bin einen ähnlichen Weg gegangen. Ich dachte erst, okay, Porno geht gar nicht. Dann kamen die ersten sogenannten feministischen Pornos und da hatte ich das Gefühl, da war dann immer mehr Handlung und mehr Dialog und alles eher rosa und noch eine andere Gardine am Fenster. Und jetzt heute gibt's wieder ganz neue Möglichkeiten. Also auch gerade, wenn man sich deine Filme anschaut, wie macht man das Ganze so, dass es, egal wie es nachher aussieht, aber quasi im Prozess in Ordnung ist für alle?
Ich glaube, die Basis ist Einvernehmen, Transparenz, Kommunikation. Was heißt das konkret? Das heißt, dass vor dem Dreh alle Beteiligten, selbstverständlich die Menschen vor den Kameras, aber nicht nur, auch die Menschen hinter den Kameras, müssen darüber aufgeklärt werden, was wird erwartet, wie sieht der Dreh aus, wie sieht der Drehtag aus. Genau, was passiert am Ende mit dem Produkt und so weiter und so fort. Am Drehtag selbst muss Kommunikation eben auch etabliert werden und Kommunikationswege, um zu ermöglichen, dass alle Beteiligten eben weiterhin offen sprechen können, sich selbst zuhören können und das eben dann wiederum an den anderen kommunizieren. Und dann nach dem Dreh müssen eben die Absprachen, die auch gehalten, die gemacht wurden, gehalten werden. Das ist, finde ich, das ist das Prinzip, was nicht nur für Pornos, sondern für alle anderen Filme gilt. Ich mache ja auch Intimitätskoordination bei nicht pornografischen Filmen. Da sitzt natürlich, ich sage jetzt mal, die konkrete Handlungen sehen natürlich sehr anders aus, weil im Film wird ja alles simuliert. Und es geht darum, wie blockieren wir alles für die Kamera, damit wir das in der Choreografie haben. Und wir faken alles, wir sind alle abgeklebt, nichts berührt nichts. Trotzdem sieht das authentisch aus. Und im Porno ist das Gegenteil. Wie schaffen wir das, damit alles gesehen wird? Aber das Prinzip von Einvernehmung, Kommunikation und Transparenz bleibt, ist das Gleiche sozusagen. Das Fundament ist das Gleiche.
Also das heißt, wenn ich mir jetzt einen Tatort angucke und da machen zwei rum, dann ist da, die sind nicht wirklich nackt und da passiert auch so wenig Berührung wie möglich. Also was genau wird da abgeklebt?
Also in der Regel ist natürlich unterschiedlich, was abgeklebt wird. Es hängt von der Komfortzone und die Wünsche und Bedürfnisse von den Schauspielenden. Was immer abgeklebt wird, wenn es eine Szene gibt, wo die Rollen nackt erzählt werden und man vielleicht eine weite Szene hat, sozusagen, dass man den ganzen Körper irgendwie sehen muss, dann werden natürlich immer die Genitalien abgeklebt. Das ist eine Kunst, sage ich jetzt mal. Es gibt sehr viele unterschiedliche Gadgets, die man dazu benutzen kann. Was man natürlich auch macht, ist nicht nur abkleben, sondern auch, man hat ja Techniken, wie man den Körper so positioniert, dass man immer eine Distanz zum Beispiel vom Genital zum anderen Körper hat. Das ist ein Zusammenspiel mit Kamera. Wenn die Kamera rechts von mir ist, dann verschiebe ich sozusagen alles zur rechten Hüfte, so dass es von der Kamera aus gesehen ist, so aussieht, dass wären wir, unser ganzer Körper ganz nah aneinander wäre. Aber de facto haben wir nur einen Punkt sozusagen, meine rechte Hüfte und deinen, linke Ohr. Pobacke. Genau.
Klingt fast, als würde man so Twister spielen. Was sind noch so Sachen, die besonders sind an der Pornoindustrie? Also was sind so kleine Dinge oder Geschichten, von denen manche noch nicht gehört haben?
Ich freue mich total, dass du die Frage stellst, weil ich finde es super wichtig, dass man offen über solche Tricks spricht. Heißt nicht, dass jede Porno irgendwie mit 1000 Millionen besondere Tricks arbeitet, aber es gibt schon einige, die benutzt werden. Und genauso wie wir über nicht pornografischen Filmen wissen, wenn die auf dem Greenscreen gedreht werden oder sonst welche Sonderpostproduktionsmasken und Sachen benutzen, finde ich wichtig, dass die Menschen, vor allem die Menschen, die Pornos konsumieren, auch darüber aufgeklärt sind, dass manches eben nicht echt in Anführungsstrichen ist. Ich würde sagen, das, was mich am meisten überrascht hat zu lernen, war zum Beispiel, dass es manche Ejakulations-Cumshots gibt, die nicht echt sind, im Sinne, dass man eine Flüssigkeit benutzt, das ist manchmal ein Gleitgel oder manchmal, ich weiß gar nicht, was das Produkt ist. Ich benutze das in meiner Produktion nicht. Das sieht so aus, als das hat die Konsistenz und die Farbe von Sperma. Und dann wird das wenn ein Darsteller mit dem Penis nicht keine Ejakulation hat oder haben kann, dann wird das reingespritzt in die Harnröhre und das wird so gehalten und dann wird das rausgebracht irgendwie. Und dann sieht so aus, als wäre dieser Penis gekommen. Ist aber eben dieses künstliche Zeugs. Ein Trick, was ich gelernt habe, was ich total spannend fand, ist, manche DarstellerInnen gurgeln davor mit Orangensaft, weil das die Speicheldrüsen irgendwie aktiviert und dann hat man viel mehr Speichel und dann, ne, wenn man so sloppy Blowjobs machen will, dann eignet sich das dafür. Und was wäre noch ein Trick? Naja, und Gleitgel natürlich. Ne? Man sieht ja im Porno sehr selten, dass die Darstellenden Gleitgel auftragen. Aber Gleitgel ist immer am Set da und oft Darstellende mit Vaginas tragen sich manchmal sogar davor ganz viel Gleitgel rein. Und natürlich für Analszenen ist das ein Muss.
Wie ist es denn, wenn jemand erfährt, was du so beruflich machst? Gucken die dann komisch? Kriegst du irgendwie doofe Kommentare manchmal oder ist es wirklich gar kein Problem?
Unterschiedlich tatsächlich. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe alles mögliche an Reaktionen gehabt. Von Faszination und Interesse, was erstmal positiv ist, aber manchmal auch ein bisschen nervig sein kann, weil die Leute dann die ganze Zeit nur einem ausfragen wollen. Ich denke mir so, du, bin gerade in meiner Freizeit, will vielleicht kein Masterclass über Pornografie gerade geben, bis Skepsis oder sogar wirklich Ablehnung. Ne? Ich habe leider vor allem in der Filmindustrie beruflich sehr viel Ablehnung erfahren. Es gibt Menschen, die bis heute nicht mal mit mir sprechen wollen. Und das ist wirklich sehr schade. Das macht mich traurig, weil ich denke mir so, ich meine, ich bin eine sehr privilegierte Person, ne? Ich habe studiert, ich habe eine Ausbildung, ich habe viele Ressourcen, mir geht's gut, aber daran merkt man, was für ein Stigma und wie diskriminierend Menschen sind gegenüber Sexarbeitenden. Und gerade in der nicht-pornografischen Filmindustrie ist es ein sehr großes Problem, den wir unbedingt angehen müssen.
Wie ist es denn so konkret? Du hast hier wahrscheinlich ein gutes Netzwerk auch an DarstellerInnen. Wenn ihr so zusammenkommt, dann seid ihr, beschreib mir doch mal so eine Szene. Ist es schwierig, auch eine Location zu finden für solche Drehs? Was gibt's für ein Catering? Wie genau sieht es wirklich aus bei einer Produktion?
Also zuerst, ich habe 17 Jahre lang in Berlin gewohnt. Ich habe ein großes Netzwerk, ich habe sehr viel gearbeitet und arbeite immer noch da. Ich wohne nicht mehr da. Ich musste auswandern aus politischen Gründen. Man kann in Deutschland keine Plattform aufbauen und aufgrund von den Regelungen, aufgrund von dem Jugendschutz, die einfach bestimmte Auflagen hat. Und zwar der Jugendschutz in Deutschland sagt, jede erwachsene Person, die sich ein Porno anschauen möchte, muss sich biometrisch identifizieren mit einem Ausweis, um dann zu diesem Porno zu gelangen. So, das möchten erwachsene Menschen nicht. Das ist auch ein riesen Datenschutzproblem. Das sollten auch erwachsene Menschen nicht müssen, weil es ist ein Eingriff in deren sexuellen Selbstbestimmung, weil die dürfen ja sich Pornos anschauen. Und dadurch, dass Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt das nicht machen wollen, wie gesagt, aus gutem Grund, Deutschland aber sagt, die Porno-Plattformen müssen das verlangen, ist es so, dass man einfach in Deutschland nicht eine Plattform machen kann, die wirtschaftlich tragbar ist. Letztendlich ist es so, durch die Hintertür wird man einfach kriminalisiert und aus dem Grund musste ich leider auswandern. Nichtsdestotrotz erzähle ich dir gerne darüber, wie ein Set aussieht, weil ich finde wichtig, dass man versteht, wie das läuft, auch um die Absurdität dieser Kriminalisierung irgendwie zu sehen. Bei uns ist es so, ja, eine Location zu finden, was du gerade gesagt hast, ist manchmal auch schwierig. Ich rufe 10 Locations an und davon sagen wir mindestens 8 direkt ab, wenn ich sage, worum es geht. Und ich sage ja immer, worum es geht, natürlich. Es ist ärgerlich, weil ich denke mir so, es ist so eine Diskriminierung, ja. Ich verstehe, wenn jemand jetzt in der Privatwohnung keinen Pornodreh haben möchte, ist natürlich absolut klar. Aber ein Studio, ja, ein großes Studio, was sonst, weiß ich nicht, Amazon-Werbung und keine Ahnung, was für Werbung irgendwie da drehen haben oder auch andere, ne, politischen Sachen, aber halt dann wiederum mein Porno irgendwie nicht im Haus haben wollen. Das ist eine eklatante Diskriminierung auch. Aber nichtsdestotrotz, in Berlin ist es noch nicht so schlimm und wir finden ja Orte, die von unserer Professionalität wissen und uns dann drehen lassen. Es ist immer so, es ist so ein bisschen unterschiedlich, wie viele Leute am Set sind, davon abhängig, was für eine Produktion das ist. Es können von 4 Leute Crew bis 15 Menschen in der Crew sein. Also so, ne, das wäre so verglichen mit Film, so eher im Low-Budget-Bereich. Es gibt natürlich immer Catering. Das Ganze sieht wirklich nicht so anders aus wie jeder andere Filmset. Der Unterschied ist vielleicht, dass es immer ein darstellendes Gespräch gibt, wo wir nochmal den ganzen Tag durchgehen, alles besprechen, die Vorlieben, die Präferenzen, die Art und Weise des Drehs, die Kommunikation, also den Performance-Talk und den Intimitätskoordinations-Talk haben.
Und gab es mal besondere Orte in Berlin, wo ihr gedreht habt?
Ja, ich hatte das große Glück, in sehr schönen Orten zu drehen tatsächlich, wo ich mich sehr dankbar fühle, dass wir, ne, diese Möglichkeit hatten. Zum Beispiel, wir haben mal in der Mahalla-Halle gedreht. Das ist eine wunderschöne Halle, eine riesige, schöne Halle. Das war ein sehr, sehr besonderer Dreh. Wir hatten 30 Menschen da und es war ja die größte Produktion, die wir jemals gemacht haben. Und die Menschen von der Mahalla-Halle waren ultra toll. Also es war wirklich eine super, wunderbare Kooperation. Wir müssen immer noch Outdoors drehen. Das ist etwas, was ich noch nicht gemacht habe, weil das Wetter in Berlin ist ja, macht ja nicht immer mit, sage ich mal. Aber das ist etwas, was wir auf jeden Fall noch nachholen müssen.
Du machst ja öfter auch sogenannte Gangbangs. Das heißt, es sind einfach viele auch am Set, die miteinander agieren. Ich stelle mir das immer ein bisschen kompliziert vor. Ich kenne nur bei mir zu Hause zum Beispiel so Kindergeburtstage oder so, wo einfach viel zu viele Leute zusammenkommen und ich total Schwierigkeiten habe, dann solche Gruppen auch wieder zu organisieren. Wie funktioniert das denn mit so vielen?
Ich finde das ein super Vergleich mit dem Kindergeburtstag. Es ist wirklich gar nicht so verkehrt. Es ist schon eine große Organisationsaufgabe. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich eine tolle Person an meiner Seite habe, Candy Calypso, die eben bei mir auch Intimitätskoordination macht und Talent Coordination. Das heißt, sie ist diejenige, die tatsächlich mit den ganzen Menschen schreibt und kommuniziert und alle Fragen beantwortet und sie in anderen Zeiten durchgibt, wann sie wo sein sollen und was sie mitbringen sollen. Und das erfordert aber wirklich eine große Kompetenz an Kommunikation, weil jeder Mensch hat auch andere Bedürfnisse und Wünsche und Vorstellungen und Erwartungen und man will ja allem gerecht werden. Und je größer eine Gruppe ist, also die vor der Kamera spielt, umso komplizierter wird das. Und ich hätte mir das zum Beispiel vor einigen Jahren nicht getraut. Ich weiß noch, dass ich vor 5 oder 6 Jahren mir eine Regisseurin gefragt hatte, ob ich eine Gruppenszene machen will als Produktion. Ich habe gesagt, um Gottes Willen, no way. Also auf keinen Fall. aber jetzt mittlerweile mit der Erfahrung und weil ich einfach gute Leute auch hatte, mit denen ich gearbeitet habe. Ja, ich würde sagen, don't do it at home. So, oder wenn ihr das at home macht, also sei vorsichtig und mach sicher, dass ihr die Kommunikationswege etabliert und dass ihr jedem Menschen irgendwie den Raum gibt. Es kann immer was schief gehen, es kann immer Missverständnisse geben. Ich sage auch nicht, dass ich perfekt bin oder dass ich alles immer richtig mache. Es ist immer ein Lernprozess und es ist wichtig, einfach immer die Ohren offen halten und für alle Kritik und für alles Feedback immer offen sein, um eben den Menschen letztendlich einfach gerecht zu werden.
Ich werde noch mit jemandem sprechen, der so KI-Porn macht. Was denkst du denn, was wird da so mit KI noch alles kommen?
Ich bin sehr gespannt auf KI. Ich selbst erforsche das gerade und gucke, was da alles möglich ist. Ich glaube, wie mit allen neuen Medien, ne, egal ob es die Bücher damals waren mit dem Print oder halt eben heutzutage mit Computern, mit dem Internet und eben jetzt mit KI, gibt es immer die Gefahr, dass am Anfang die Menschen einfach nicht die Medienkompetenz haben, damit vernünftig umzugehen. Und vor allem ist die Gefahr da, dass Menschen das ausnutzen und für ihren eigenen Profit. Ne? Wir sehen das mit Social Media, dass die Algorithmen bestimmten Einfluss letztendlich haben auf unsere Politik, auf die Art und Weise, wie Menschen miteinander interagieren und wie sie miteinander sprechen und zuhören oder nicht zuhören. Und ich glaube, genauso ist KI eben, hat ein riesen Potenzial, um unsere Sexualität zu bereichern, indem wir unsere Fantasie eigentlich freien Bahn geben können. Und natürlich müssen wir uns Fragen der Ethik stellen und müssen überlegen, gerade die Menschen, die eben damit arbeiten, müssen sich Fragen stellen und gucken, wo muss man bestimmte Kontrollinstanzen ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber wo muss man einfach sich sehr bewusst sein in der Art und Weise, wie man etwas macht und wie die Menschen das dann nutzen werden, wo man wirklich ein Werkzeug den Menschen gibt oder eine Falle. Und dementsprechend glaube ich, das ist ein Riesenthema, worüber wir noch viel reden müssen. Und da ist wieder so wichtig, dass wir eben nicht uns mit einer falschen Scham davor scheuen, darüber zu sprechen und versuchen, das irgendwie zu blockieren und zu verbieten, sondern wir müssen uns offen auch im öffentlichen Diskurs damit auseinandersetzen, um eben vernünftigen Progress und vernünftige Werkzeuge daraus zu entwickeln.
Danke, Paulita. Du hast mich auf jeden Fall Porno positiver gemacht. Da bin ich mir jetzt schon sehr, sehr sicher. Gibt es noch einen schönen Satz, mit dem du uns dann ins freudige Surfen entlassen möchtest?
Mein Ziel ist ja, allen Menschen ein Stück weit von der Scham und von den schlechten Gefühlen gegenüber Sexualität und Pornografie zu befreien. Ich freue mich, dass ich das mit dir ein Stück weit machen konnte. Und ich will vielleicht ein Bild mitgeben, was für mich eben auch diese Befreiung darstellt. Und zwar das allererste Mal, dass ich mit Hardwerk gedreht habe, hatte ich ein bisschen Angst davor, weil ich dachte, darf ich das? Darf ich Gangbangs machen? So, darf ich als Feministin, die ja selbstverständlich gegen Ausbeutung, gegen Gewalt, gegen Frauenverachtung und so weiter steht, 100%ig dezidiert, ohne Frage irgendwie steht, kann ich mir diese Gruppendynamik des Gangbangs aneignen? Ist es möglich, das feministisch zu machen? Und dann haben wir das organisiert. Mich haben Menschen gesucht, die natürlich einfach Bock drauf hatten. Ich habe den Film an den Präferenzen und die Fantasien und Wünsche von den DarstellerInnen, aber gerade von den Menschen in der Mitte, die oft Frauen sind, bei uns entwickelt und mit denen abgesprochen und abgestimmt. Und dann saß ich da hinter dem Monitor am Set und habe mir das angeschaut und habe die Freude gesehen von den Menschen, die das gerade gemacht haben. Und habe einfach verstanden, dass es eben nichts gibt, was an sich sexuell schlecht oder gefährlich für uns ist. Was gefährlich ist, ist der Mangel an Kommunikation, der Mangel an sexueller Bildung, die mangelnden Ressourcen, die uns beibringen müssten, eben zu kommunizieren und uns selbst kennenzulernen und unsere Sexualität zu entdecken. Aber wie wichtig es ist, Räume zu schaffen, die eben diese Kommunikation ermöglichen und eben uns ermöglichen, Sachen auszuprobieren. Und ich saß hinter diesem Monitor und konnte wirklich nur lächeln und so und habe mich so gefreut und freue mich bis heute noch, eben bei jedem Mal, bei jedem Set, bei jedem Film, bei jedem Gespräch diesen Raum aufzumachen, wo wir uns selbst begegnen können und unsere Angst und Scham ein Stück weit ablegen können.
Paulita, danke. Das ist auf jeden Fall ein wunderschönes Schlusswort, Angst und Scham abzulegen und sich selbst kennenzulernen. Mehr kann man sich wahrscheinlich gar nicht wünschen. Vielen, vielen Dank an dich. Ich schaue jetzt ein bisschen bei Lustry rein und guck mal, wie ich diesen grauen Januartag mir ein bisschen schöner machen kann. Herzlichen Dank und liebe Grüße.
Vielen, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Rumstöbern.
Wer mehr von Paulita lesen möchte, dem lege ich ihr Buch sehr ans Herz. Wir hören nun, was Charis Uster zum Thema denkt.
Mein Name ist Charis Uster, ich bin freischaffende Filmemacherin, arbeite hauptsächlich im Regiedepartment und auch als Produzentin. Und im Moment bin ich hauptsächlich tätig als die sogenannte Head of Production and Licensing bei Cheeks. Und in dem Zuge bin ich verantwortlich für quasi jeglichen Content, den man auf Cheeks zu sehen bekommt. Der kommt auf jeden Fall irgendwie einmal an mich. Sei das jetzt Content, den wir einfach lizenzieren. Also lizenzieren bedeutet einfach, dass wir es nicht selbst shooten, sondern wir kaufen Videos ein. Und ich bin auch verantwortlich eben für die Produktion unserer Cheeks Originals und Justin dann diese Tage auf Set. Und Cheeks ist ein Berliner Start-up, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ethisch produzierte Erwachsenenunterhaltung möglich zu machen. Und das beinhaltet bei uns sowohl pornografische Filme als auch sexy erotische Audio-Stories. Und man kann sich bei uns auch rund ums Thema Sex und Sexualität einfach aufklären lassen in unserer Pleasure Academy. Da bieten wir Tutorials an, Workshops. Man kann sich in unserem Magazin Artikel durchlesen. Alles rund ums Thema Sex und Sexualität.
Content für Cheeks sind dann Pornos viel oder auch Bilder, kleine GIFs, sind Social-Media-Inhalte. Also was genau produzierst du?
Also hauptsächlich bin ich schon spezialisiert auf Film, also auf Moving Image, wie man so schön sagt. Ich habe aber auch die Audioseite aufgebaut für Cheeks. Die ist nur dieses Quartal ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt, weil eben doch unser beliebtestes Produkt bei Cheeks die Filme sind. Und da produzieren wir jetzt unsere sogenannten Cheeks Originals und machen Cheeks Exclusive Shoots. Das sind dann Home Productions, die PerformerInnen alleine zu Hause shooten mit unseren Anweisungen.
Und wie genau sehen dann so Anweisungen aus?
Also für unsere Exclusives schicken wir erstmal unsere sogenannten Technical Requirements. Da steht alles ganz genau drin, von welche Kamera soll benutzt werden, wie sorgt man für schöne Lichtverhältnisse, wie kann ich mit einfachen Elementen, wie zum Beispiel die Farbe meiner Unterwäsche im Vergleich zu der Farbe der Wand hinter mir, irgendwie eine schöne Atmosphäre schaffen.
Charis, deine Wand hinten ist jetzt weiß. Welche Farbe wäre dann gut als Unterwäsche, wenn man mich davor gut erkennen sollte?
Ich würde sagen, shoot niemals vor einer Raufasertapete. Sieht immer doof aus. haben die meisten BerlinerInnen aber halt leider. Da würde ich dann wahrscheinlich empfehlen, ein Lichtsetup zu machen, das die Wand nicht so sehr in den Vordergrund rücken lässt und mindestens 2 Meter Abstand zwischen Person, also zwischen Person oder zwischen dem Sofa, dem Bett, in dem gedreht wird, was auch immer, zu lassen, um so ein bisschen Tiefe zu schaffen.
Was sind Sachen, die dir auch einfach Spaß machen an deinem Job und die deinen Erfahrungsschatz bestimmt auch immer größer werden lassen?
Ich finde es generell wahnsinnig bereichernd, sowohl als Produzentin, als auch als Regisseurin, aber auch einfach als Person das Privileg zu haben, auf Pornsets arbeiten zu dürfen. Ich mache auch andere Sachen. Ich bin auch bei Werbeshoots dabei oder bei Musikvideos. Und ich muss sagen, ich komme einfach immer wieder zum Porno zurück, weil ich dort meiner Meinung nach die interessantesten Menschen treffe, das schönste Set-Ambient habe und einfach immer die besten Drehtage irgendwie. Und ich glaube, das kommt einfach viel daher, wir shooten was wahnsinnig Intimes. Wir shooten, Menschen ziehen sich aus vor einem Raum voller Menschen, haben Sex miteinander, was einfach ein wahnsinnig intimer, oft emotionsgeladener Moment ist. Und das setzt einfach voraus, dass unsere Sets ein bisschen anders aufgebaut sind und ein bisschen anders funktionieren als zum Beispiel ein Werbeset. Wenn ich zum Beispiel anfange, eine Sexszene zu drehen und es geht jemand nicht gut, so, das passiert durchaus mal, da kommen irgendwie Emotionen hoch oder man weiß ja nie, man arbeitet ja mit echten Menschen. Vielleicht ist am Tag vorher die Familienkatze verstorben oder die Person hat gerade ihre Periode. Dann würde ich immer eine Pause machen, auch wenn es dann unseren Drehplan durcheinander bringt. Und so viel Fingerspitzengefühl und so viel Einfühlsamkeitsvermögen findet man oft auf anderen Sets nicht.
Was sind denn so Sachen, die du schon mal erlebt hast, die man sich vielleicht gar nicht so gut vorstellen kann?
Ich habe zum Beispiel einen Film, der gerade rausgekommen ist, vorgestern glaube ich, heißt Fantastic Squirt, Regie von Jasko Fiede, die selbst auch Performerin ist. Und der Name war Programm. Es war eine Szene zwischen zwei Frauen oder zwei Vulva-Owners, die sich in einer Bar kennenlernen und dann so eine, also quasi eine Fantasie haben, wie sie in dieser Bar so auf dem Tresen miteinander Sex haben. Was wir dann natürlich auf Set tatsächlich gedreht haben, nur für den, also für die Person, die es anschaut, sieht es am Ende aus wie eine Fantasie. Und die beiden Performerinnen hatten eben Sex auf dem Tresen der Bar und dann hat Muriel gesquirtet und unsere Kameraperson Bea musste aber auf diesen Tresen, um den richtigen Shot zu bekommen, weil man halt nur so gesehen hat, alles war rutschig, irgendwie 2 Leute mussten Bea festhalten, wie sie auf diesen Tresen gekrabbelt ist. Wir wollten es dann aber natürlich auch nicht wegwischen, weil das natürlich die Hauptattraktion dieses Filmes ist der Cumshot, der Squirt. Und ja, sowas, also in meiner Crew zumindest, wir nehmen sowas dann immer mit Humor. Also wir haben wahnsinnig viel gelacht bei dem Dreh. Bea war ganz schön fertig am Ende, weil sie viel rumklettern und auf Leitern stehen musste. Aber es hat alles super geklappt.
Charis, ihr habt ja bei uns hier im Büro auch schon mal gedreht. Da habe ich mich auch sehr gefreut, als ich dann die Bilder im Social Media gesehen habe, wie dann hier so ein Teig bearbeitet wurde und quasi ein Pärchen den Teig gemacht hat und dann auch aneinander rumgemacht hat. Magst du davon einmal kurz erzählen, wie das zustande gekommen ist?
Gerne. Der Film heißt Slap My Dough und written and directed and produced by me. Das war tatsächlich für mich ein ganz besonderer Dreh und ein wahnsinnig schöner Dreh, weil es total spontan entstanden ist. Ich habe einfach persönlich so einen kleinen Fetisch für Hände. Ich finde Hände irgendwie wahnsinnig sexy. Und ich finde es wahnsinnig sexy, wenn Menschen Dinge tun mit ihren Händen. Also egal, was es ist. Und eins davon, was mir dann eben in den Sinn kam, war Backen, weil man da ganz viel ja mit den Händen machen muss, von Teig kneten zu Dinge abwiegen und so weiter und so fort. Und ich fand schon immer unsere Küche in unserem Office einfach super schön, mit diesem großen Fenster im Hintergrund. Und man kann da so ganz gut durch das Fenster ein Licht werfen, was dann ein bisschen aussieht wie Sonnenstrahlen. Und die beiden Performer, Noah und Serafina, sind Freunde von mir. Und ich wollte einfach die beiden schon immer mal in einen Film zusammen machen, weil ich finde, dass die so eine tolle Chemistry miteinander haben. Und ja, da sind wir wirklich einfach super spontan mit einem ganz kleinen Budget. Ich finde irgendwie, die Sexszene ist so authentisch und intim. Und manchmal sind es gerade so diese kleineren Projekte, die dann ein wahnsinnig tolles Ergebnis irgendwie hervorbringen, weil das natürlich auch für die PerformerInnen super angenehm ist, wenn sie einen Dreh haben und es sind nur zwei Leute im Raum. Also ne, da hat man natürlich viel weniger Performance Anxiety vorher und kann sich, glaube ich, einfach so ein bisschen mehr fallen lassen. Und genau, so ist Slap My Dough entstanden.
Zum Abschluss gibt's noch was, was Leute, die einen anderen Beruf haben, nicht über Pornos wissen, was du jetzt weißt durch deine Arbeit oder was du auch vielleicht gerne mal auf einer Party erzählst?
Ich glaube einfach generell, wie viel Arbeit hinter der Produktion von so einem Video steckt. Und da spreche ich jetzt nicht nur von Hochglanzproduktionen, wie man die teilweise auf Cheeks sehen kann, sondern auch, was PerformerInnen da zu Hause leisten für die Videos, die wir uns einfach so kurz vorm Schlafengehen 5 Minuten anschauen. Da hängt wahnsinnig viel Arbeit drin, von man muss sich mit Kameras auskennen, man muss sich mit Licht auskennen, dann muss das Ganze ja auch noch jemand schneiden. Also man muss sich mit Post-Production auskennen. Dann muss man sich mit Marketing auskennen, weil irgendwie müssen die Videos ja auch unter die Leute kommen. Und ich glaube einfach generell, dass so ein bisschen die Awareness dafür verloren gegangen ist, wie viel Kreativarbeit, wie viel Liebe, wie viel Know-how in Pornografie fließt. Und wir konsumieren das irgendwie so unbedacht. Ja, ich glaube, das wäre das, was ich den meisten Menschen gerne mitgeben würde.
Wie viel Content hast du dir schon angeguckt innerhalb deiner Arbeit? Schätz mal, wie viele Stunden Porno hast du schon professionell dir angesehen?
Also ich arbeite jetzt in dem Bereich seit 6, 7 Jahren relativ hauptberuflich. Sagen wir, ich arbeite 30 Stunden die Woche, davon schaue ich 10. Mal 4 ist ein Monat, mal 12, mal 6 sollten so um die 2880 Stunden sein. Bisher bin ich wirklich überhaupt nicht gelangweilt. Vielleicht kommt der Tag irgendwann. Who knows?
Charles, herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank an dich, dass du uns diesen schönen, kurzen Einblick gegeben hast.
Gerne.
Weiblichkeit und queere Perspektiven in der Pornoindustrie sind wichtig. Zur sexpositiven Bewegung gehört auch, dass alle Vorlieben und Praktiken, sofern sie legal sind und mit Konsent stattfinden, in Ordnung sind. Aber stößt hier vielleicht die KI-generierte Pornografie an ihre Grenzen? Können Plattformen feministisch sein, die nur einseitige Schönheitsideale bedienen, Bilder fernab der Realität produzieren, auf denen alles möglich ist? Fraglich, aber sexy Bilder von Vampiren wollte ich schon lange mal sehen. Mich interessiert, was Pierre Poré von Pornworks.ai dazu sagt.
Also erstmal, KI begeistert mich total. Also ist revolutionär, ist die größte Veränderung, die zu unseren Lebzeiten hier passiert. Und ich bin da begeisterter Fan und habe mich aber gleichzeitig die ganze Zeit geärgert, dass ich gar nicht genug Zeit habe, mich dem zu widmen. Ich habe schon einen Job sozusagen in der echten Welt und der lastet mich auch gut aus und habe 1000 Projekte und Hobbys und so weiter. Und ich habe gar keine Zeit, mich mit KI zu beschäftigen, wie ich das eigentlich gerne wollte. Und bin also nur in Anführungsstrichen auf Twitter und folge allen möglichen Leuten, die da viel mehr Ahnung haben und sich viel damit beschäftigen und nehme das begeistert auf und kann gar nicht richtig mitmachen. So. Und während ich also eines Abends mal wieder auf Twitter gucke, was geht in der Welt von KI, postet irgendjemand einen Link zu pornworks.ai und sagt, das ist doch krass, guckt euch das mal an und beschreibt so ein bisschen die Technik dahinter. Und ich klicke da drauf und sehe eine Pornoseite, im Prinzip eine Galerie mit hunderttausenden Bildern und jedes sieht krasser aus als das nächste. Und ich denke, das ist ja absurd. Also ich war lange nicht mehr auf irgendwelchen Porn-Sites und habe selber einen Adblocker und krieg also das gar nicht so richtig mit, dass eigentlich die Hälfte des Internets ja immer noch mit Porno sich beschäftigt. Nun sehe ich also diese Seite und denke, wow, was ist denn das? Wie krass sehen die eigentlich aus, diese ganzen Frauen und auch ein paar Männer, aber das meiste so 99% Frauen. Wie krass können Brüste eigentlich aussehen und wie krass sind Körper? Und das ist eine zum Teil schon völlig überzogen, aber ich merke, wie es bei mir im Gehirn andockt und Reize auslöst und denke, das ist auch revolutionär. Normale Pornstars können einpacken dagegen. Niemand will mehr normale Menschen sehen, wenn man das konsumiert. Naja, mein normales Leben geht weiter, ich bin wieder in meinem Job und so weiter. Und 3 Wochen später wach ich auf, es ist nachts um 1, mache Twitter auf und gucke da meine Leutchen an, was sie so posten. Und jemand anders teilt wieder den Link zu der gleichen Seite, Pornworks AI. Und ich klicke nochmal drauf und sehe, oben im Ticker steht For sale, please contact me. Und einen Link zu einem Reddit-Post. Und denke, okay, ist ja komisch. Und klick drauf, Reddit, und der Autor, der Creator der Seite beschreibt in 20 Seiten super geil detailliert, was er für Technik eingesetzt hat, wie er diese Seite gebaut hat. Und also ich verschlinge das und denke, wie krass, der hat eigentlich gar nichts erfunden. Der hat hier nur Open Source Tools zusammengesteckt und am Ende sagt er, hier bitte Preis eintragen und dein Gebot abgeben. Und das habe ich gemacht und dann ist nichts passiert. So, ich war ungeduldig, habe mir das nochmal durchgelesen und sehe, er hat hier auch einen Link zu Discord. Discord ist eigentlich ein Gamer-Chat, ist jetzt aber berühmt geworden, auch in Verbindung mit KI, weil Midjourney, die berühmteste Bildgenerierungsplattform, die wirklich krasseste Bilder produziert, so das Bild beispielsweise, was ihr kennt von dem Papst in dieser Plusterjacke oder so, was dann auch durch die Tagesschau und so weiter ging. Diese ganzen Bilder, die kommen alle von Midjourney. Die sind einfach, die haben es einfach krass drauf. Und weil Midjourney eben nur über Discord, über diesen Gamer-Chat erreichbar war, habe ich mir auch einen Discord-Account gemacht und konnte also den Autor von Pornworks AI einfach direkt erreichen über Discord. Der war auch online. Habe also draufgeklickt und habe gesagt, hey, geile Seite, erstmal Glückwunsch, ich habe ein Gebot abgegeben. Kann ich noch irgendwas tun? Und dann hat er mir sofort zurückgeschrieben und meinte, interessant, wer bist denn du? Und habe ich quasi ihm sofort meinen LinkedIn, so meinen echten Kontakt geschickt. In Discord ist man ja immer hinter so einem Handle erstmal versteckt und habe gesagt, du, ich bin der Beste für diese Seite. Ich werde sie, du gibst sie in treue Hände. Ich habe Techniker am Start, ich habe Marketing am Start, ich habe im Prinzip alles. Ich finde das Thema super interessant und give it to me. Ne? Und das hat ihn überzeugt. Und am Ende haben wir ihn dir gefunden, noch in der Nacht, also noch in der Stunde. Und ja, das ist jetzt ein halbes Jahr her.
Nochmal zurück zum Papst, Pierre. Und zwar der Papst in seiner dicken Jacke. Das Bild kennen ja schon einige. Gibt es denn den Papst auch ohne dicke Jacke? Also was kann man dann wirklich genau machen mit diesem KI?
Also man kann im Prinzip alles machen. Es gibt keine Grenzen mehr. Und das ist gleichzeitig auch ein bisschen ein Risiko oder eine Gefahr. Oder zumindest, was ich jetzt als Seitenbetreiber auch managen muss. Aber natürlich, du kannst den Papst ausziehen, komplett. Der Papst kann jetzt dem Hofdiener einen Blowjob geben und also es ist alles möglich.
Was sind so die Hauptprompts, die eingegeben werden?
99% ist eigentlich ziemlich Standard. Große Brüste, irgendwie Blowjob, Riesenschwänze und also im Prinzip, wenn man jetzt die Seite aufruft, sieht man auch diese ganzen Bilder. Und interessanter als was die Leute suchen, ist eigentlich, was die Leute generieren. Sie probieren es vielleicht über die Suche, aber meistens findet man ja nicht genau das, was man sich gerade vorstellt. Und das Tolle an eben so einer Text-to-Image-Bildgenerierung, nennt sich das, ist, dass man eben einen Text, einen Prompt eingibt und dann sieht man das Bild dazu. Die Leute kommen also mit ihrer Fantasie und die sie über eine Suche oder die Suchergebnisse gar nicht befriedigen können, in der Regel kommen sie jetzt zu diesem Prompter, geben was ein und kriegen dann ein Bild zu genau dem, was sie gesagt haben. Sie sagen, ich will die aber mit einer roten Hose und das Hemd soll halb geöffnet sein und auf dem Wal sitzend und so weiter. Und am Ende macht diese KI genau das. das ist halt super divers, was die Leute suchen. Also es lohnt sich einfach, sich durch die Galerie ein bisschen zu browsen und drauf zu gucken. Man stolpert auf jeden Fall ständig über Sachen, wo man denkt, what the fuck, das hat jetzt hier jemand eingegeben. Also keine Ahnung, ein Beispiel, wo ich wirklich gelacht habe, waren nordkoreanische Briefmarken, aber mit Riesenbrüsten und Riesenschwänzen drauf.
Und ist das jetzt die Zukunft des Pornos? Also ist das jetzt das, wo es hingehen wird?
Ich glaube ja. Das war auch schon mein allererster Gedanke, als ich zum ersten Mal diese Seite aufgemacht habe. Fotografie und Film, es stehen da ganz, ganz vorne. Weil wenn du dir den Aufwand anguckst, den du betreibst aktuell, um einen Porno zu drehen, der irgendwie glossy, ne, gut ausgeleuchtet, hübsche Menschen in einem geilen Setting, da werden ganze Inseln gemietet. Und alle eingeflogen. Das sind hunderttausende Dollar oder Euro, die da verwendet werden, um diesen 90 Minuten Film zu produzieren. Das brauchst du alles nicht mehr. Du kannst diese Leute, die sehen noch krasser aus als die irgendwie einen halben Tag in der Maske saßen und davor 5 Jahre trainiert haben, die kannst du dir einfach generieren und da brauchst du nur eine Grafikkarte und einen Computer dafür. Und es ist noch nicht so weit, dass du die Filme in 4K und super geil und das alles perfekt aussieht, aber die Bilder tun es schon. Und die Filme, also bei uns kann man jetzt auch sogar schon deine Filmsequenzen generieren, die sehen auch schon richtig krass aus und das macht quasi täglich Fortschritte. Und es braucht nicht mehr viel, um dann auch Film abzulösen, aber Foto, würde ich sagen, ist schon abgelöst.
Was sollte man denn wissen, bevor man auf die Seite geht? Also ich bin ehrlicherweise weder KI noch Porno super versiert, wie ich da was Vernünftiges finde. Mhm. Was kannst du mir denn empfehlen, wenn ich da so raufgehe?
Wenn du auf die Seite gehst und auf die Galerie klickst, dann siehst du erstmal, was machen die anderen gerade. Da kommen minütlich, sekündlich neue Bilder rein. Du siehst quasi, kannst live mitsehen, was gibt gerade die ganze Welt ein und lässt sich hier generieren. Das heißt, da kriegt man schon mal so ein Gefühl, was überhaupt geht. Dann kann man einzelne Bilder nehmen, die man interessant findet und kann sagen, genau dieses Bild möchte ich auch selber generieren. Kannst es also mit einem Klick übernehmen in deinen eigenen Bildgenerator und dann siehst du den Prompt hinter dem Bild. Und dann kannst du einfach ganz normal auf Deutsch oder Englisch oder egal welche Sprache, kannst du da Sachen ändern. Wenn da jetzt beispielsweise steht, Frau mit großen Brüsten, kannst du groß in klein ändern, Bluse in Kleid ändern, egal, einfach was reintippen und siehst ein paar Sekunden später dein Ergebnis. Ansonsten das Einfachste ist, was du eben sagtest, Bilder hochladen und ausziehen lassen. Das ist sozusagen, wir haben daraus ein Klick-Tool gemacht, wo man wirklich einfach nur ein Bild hochlädt. Kannst irgendein Foto nehmen und sagen, undress. 20 Sekunden dauert das, glaube ich. Es ist ziemlich rechenaufwendig. Warten und dann siehst du genau dieses Foto. Allerdings, diese Bilder werden alle nicht veröffentlicht. Das heißt, das ist sozusagen nur für dich. Du kannst dir selber ausziehen, wen du willst, was du da hochlädst, hast aber keine Möglichkeit, das auf unserer Plattform zu veröffentlichen, aus eben bekannten Gründen, auch rechtlich. Ne? Wir wollen uns eben da kein Risiko aussetzen und insofern kannst du das nur in deinem eigenen Browser für dich genießen.
Sag nochmal so zwischen den, sagen wir mal, alten oder klassischen Pornos und KI-Pornos. Was findest du, ist so der Hauptunterschied in den Bildern? Also ich habe schon verstanden, dass eben natürlich die Körper noch unnatürlicher aussehen, als man sie, oder noch in krassere Richtungen gehen. Was würdest du noch sagen, was ist wirklich so sparkling new da dran?
Na, die Vermischung mit Fantasy ist krass. Also das fällt dir sofort ins Auge. Mit Riesenschwänzen oder Riesenbrüsten oder einen See aus Sperma oder so eine Sachen, weißt du, wo man sagen würde, okay, das wäre viel zu teuer gewesen, diesen See in echt irgendwo hinzuzaubern. Du siehst jetzt ganz viele Sachen, die du noch nie gesehen hast, weil es die eben auch nicht gibt. Die gibt's aber in der Fantasie, die gab es vielleicht gar nicht in deiner Fantasie, aber in irgendjemand. Und jetzt siehst du es auf einmal in voller krasser Auflösung, kannst reinzoomen und sagen, aha, so sieht ein See aus Sperma also aus. Und deswegen ist es ganz schwer für normale Bilder und normale Pornos dagegen noch anzukommen, weil du kannst sie damit gar nicht so überreizen. Du kannst Lippen gar nicht so doll aufspritzen, wie sie dort aufgespritzt sind. Und natürlich sieht das unnatürlich aus und manche finden es dann auch eklig oder gar nicht mehr sexy, aber auf einer anderen Ebene dockt es eben im Gehirn an bestimmten Rezeptoren, die sagen, wow, das ist ja krass und das ist ja geil.
Ich halte mich jetzt ein bisschen raus, da zu sagen, wie sich das dann auf Sexualität in echt so auswirken wird. Das werden wir sehen. Wie hat sich das denn so bei dir aus, quasi, wie gehst du abends nach Hause, nachdem du eben auch so eine Flut an Bildern siehst plötzlich, die du dir vorher nicht so viel angesehen hast oder auch eure Programmierer oder die Leute, die bei euch arbeiten.
Ich hätte gedacht, es hat einen viel größeren Effekt. Es hat letztendlich gar keinen Effekt auf mein normales Sexualleben und meine Gedanken jetzt sonst. Ich habe diese Bilder, ich kann sie aber auch wieder vergessen. Wir haben allerdings relativ am Anfang, als ich dann Entwickler dazugeholt habe, haben wir einen Modus für die Seite entwickelt, wenn man Control-B drückt, den Boss-Mode sozusagen, das war früher bei Computerspielen, damit schnell der Bildschirm sich ändert auf was Neutrales und man nicht sieht, dass man eigentlich spielt, dann sind alle Bilder einfach nur geblurrt, sodass man quasi, wenn man jetzt an UX arbeitet und die Seite überarbeitet und irgendwelche, das Formular für Passwort vergessen und ne, den ganzen normalen Kram, den man bearbeitet, wenn man so eine Seite schön macht, damit man nicht die ganze Zeit überall nur Brüste sieht und völlig überreizt nach Hause geht, hat man sozusagen diesen Boss-Mode und kann da in der Seite surfen, ohne jetzt dazu so überreizt zu werden. Aber ansonsten, also ich habe den tatsächlich auch gar nicht oft an. Ich will nicht sagen, ich bin da jetzt schon irgendwie abgestumpft, aber ich sehe die Bilder und finde sie immer noch interessant und ich finde es auch einfach interessanter ohne den Boss-Mode in der Seite, auch wenn es um das Passwort-Vergessen-Formular geht und so weiter, mich da zu navigieren, weil man da einfach auf interessante Sachen stößt. Aber ansonsten hat's jetzt keinen Einfluss. Ich habe jetzt noch nicht meiner Freundin geraten, ihre Lippen noch weiter aufzuspritzen oder sich anders zu schminken oder irgendwas mit ihr ausprobiert, was ich jetzt hier in diesen Fantasy-Bildern erfahren habe.
Ich nehme mir jetzt mal eine halbe Stunde, um was mit Seestern einzugeben bei euch auf der Seite. Und danke dir auf jeden Fall sehr, sehr fürs Gespräch und bin gespannt, was sich so alles noch entwickelt im nächsten oder in diesem Jahr, was da noch so kommen wird. Und genau, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Schön, ja, danke dir.
Wenn Erwachsene KI-Pornos wie bei pornworks.ai erstellen und konsumieren, gehe ich erstmal davon aus, dass sie solche Bilder von der Realität unterscheiden können. Denn auch Pornos sind ja immer nur Inszenierungen. Plattformen wie die von Pierre dienen primär der Unterhaltung und Auslebung von Fantasien. Und dieses ungute Gefühl bei bestimmten Pornobildern hält uns vielleicht einfach nur den Spiegel vor. Was ich heute gelernt habe, ist, dass die Vielfalt der Pornografie eine große Bereicherung sein kann, die noch viel ungenutztes Potenzial in sich trägt. In der nächsten und finalen Folge von Sex in Berlin gehe ich ganz praktisch auf das Thema AI und KI ein, und zwar im ersten immersiven Puppenbordell Berlins und lerne von der Intimität zwischen Mensch und Maschine. Das war der Weiß-Podcast, Sex in Berlin, produziert von Studio 36. Ton Amadeus Lindemann, Steffen Mornhinweg, Ferdinand Breil. Redaktion Maike Bolsinger, Annika Reinke. Produktion Jule Eickmann und mir als Host Nike Wessel. Bewertet gerne den Podcast und folgt uns auf Instagram bei Studio 36.